ARD. Deutschland steht im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft nach dem 2:0 gegen Ungarn gestern, eingeleitet durch dieses Tor.
So, Gündoğan, weiter geht's. Gündoğan, Musiala!
Ja, und natürlich wird die Euphorie in Deutschland größer und das gefällt auch dem Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Das ist schon was sehr Besonderes, wenn man dann so ins Stadion fährt und die ganzen Menschen sieht, alle dann natürlich nahezu gleich gekleidet oder in zwei Trikots.
Heute geht's bei der Euro weiter, unter anderem mit dem Spiel Spanien gegen Italien und das könnte eine große Partie werden, sagt unser Reporter Christian Schulze.
Wir haben zumindest alle Zutaten dafür, also der Rekord-Europameister gegen den amtierenden Europameister. Kein Duell gab es bei einer Europameisterschaft öfter.
Ja, und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Hello again, hier ist die tägliche Dosis Fußball-EM mit Jens Weilbrot.
Einen wunderschönen.
Und ich bin Tobi Schäfer, ich grüße euch. Am Tag nach dem Achtelfinaleinzug der deutschen Fußballnationalmannschaft. Deutschland schlägt Ungarn mit 2:0 und es läuft weiter beim DFB, bei der DFB-11.
Du hast ja letztens irgendwann gesagt, Jens, ich glaube, die werden Europameister. Und irgendwie so langsam, ich war da ja skeptisch, aber so langsam kriege ich das Gefühl, dass du da irgendwie recht hast.
Ich würde jetzt auch noch nicht zurückrudern wollen.
Nee, also, würde ich dir auch empfehlen.
Es ist einfach weiterhin quasi, oder der Laufplan des neuen Sommermärchens wird einfach fortgeschrieben.
Außer, dass kein Sommer ist, aber ansonsten.
Kann ja noch kommen.
Also Märchen ist okay.
Ich glaube, in Stuttgart war es relativ warm.
Ja, das stimmt. Ja.
Was bedeutet dieses 2:0 der deutschen Mannschaft gegen Ungarn? Julian Nagelsmann ist unkündbar geworden, denn es gab ja die Klausel, glaube ich, in seinem Vertrag, dass bei einem Vorrundenaus hätte man sich getrennt. Und so ist er jetzt auf jeden Fall mal bis 2026 der Bundesjule.
Deswegen hat er sich auch so gefreut.
Wahrscheinlich auch deswegen. Ja. Und es ist auch alles weiter so ein bisschen kitschig. Die haben tatsächlich nach dem Spiel, die deutsche Mannschaft hat Maultaschen gegessen.
Ja, was auch sonst?
Ja klar, die sind natürlich in Stuttgart, da isst man das, im Schwabenländle. Mhm. Aber dass man sich da jetzt auch wieder, ja, ich sag jetzt mal so volksnah zeigt. Also warum wird da nicht dieser Typ mit den goldenen Steaks, dieser Dubai-Koch eingeflogen.
Das ist nicht mehr Vielleicht kann der ja auch Maultaschen.
Das ist nicht mehr meine Nationalmannschaft, wenn die jetzt so bodenständig sind.
Meine ist es schon.
Ja, meine ist es natürlich auch. Also, das war natürlich ein hochverdienter Sieg. Lass uns ein bisschen drüber sprechen, Jens. Es hat wieder alles gepasst. Das 1:0 durch Jamal Musiala in der 22. Minute. Vorbereitet von Ilkay Gündoğan. Da war so ein bisschen die Frage, war es ein Foulspiel von ihm oder war es keins? Auf welcher Seite stehst du? Ich finde, es war kein Foul.
Ganz klar, auf der Seite kein Foul. Ich finde ehrlicherweise bemerkenswert, Willi Orban ist ja der Gegenspieler, der da ins Straucheln kommt. Und der ist ja, glaube ich, anderthalb Köpfe größer als Ilkay Gündoğan. Und dem wurde ja auch immer Ilkay Gündoğan so ein bisschen Phlegma vorgeworfen und irgendwie fehlende Einsatzbereitschaft und so. Ey, wie der in den Zweikampf geht, ist schon echt gut.
Ja, und spätestens jetzt ist Ilkay Gündoğan natürlich wirklich unersetzbar geworden. Also was haben wir vorm Turnier diskutiert? Sitzt der Kapitän vielleicht auf der Bank? Und jetzt ist er aktuell der Topscorer des Turniers. Mit einem Tor und drei Vorlagen. Denn das zweite hat er ja selbst gemacht. Das war dann in der 67. und das war wirklich wie aus dem Lehrbuch. Vorarbeit von Mittelstädt. Ganz herausragend gemacht von der deutschen Mannschaft.
Definitiv, auch wie Mittelstädt in diesem Moment genau diesen Pass zu spielen. Von Gündoğan natürlich auch super abgeschlossen, ganz klar, aber richtig schönes Tor.
Mhm. Und auch alles andere hat wieder gestimmt. Also wir müssen überhaupt auch das Mittelfeld einfach mal wieder erwähnen. Gündoğan und Kroos, ich glaube, das ist absolut das Prunkstück der Europameisterschaft. Kroos mit 145 Ballkontakten. So viel hatte im gesamten Turnier bisher noch kein Spieler. Mhm. Es waren allerdings ein paar Fehlpässe diesmal dabei. Das müssen wir ihm leider antreiben.
Oder fünf.
Ja, ich weiß nicht, ob man ihn deswegen nicht mal auf die Bank setzen sollte.
Also sollte man nicht. Aber ganz kurz, Fun Fact. Martin Dardai war der Ungar mit den meisten Ballkontakten. Rate, wie viele der hatte.
Wahrscheinlich nur halb so viel wie Kroos.
50. Ein Drittel. Also das ist schon echt bemerkenswert.
Ja, Musiala aktuell mit zwei Toren der beste Torschütze des Turniers. Und auch die Einwechslungen haben wieder so für das Gefühl gepasst. Also da haben sie natürlich schon auch so ein bisschen mit spekuliert. Werden die Stuttgarter alle eingewechselt? Und ja, er hat es gemacht. Führig kommt. Es kommt noch ein Undav. Auch das ist wieder so eine Kleinigkeit.
Fast schon Marketing irgendwie.
Die so reinspielt, als hätte man das alles irgendwie geplant. Also fast schon ein Ticken zu kitschig. Manuel Neuer ist auf einmal wieder der Alte. Ein Neuer ist der Alte. Ne, hält diesen Freistoß und es gibt gar nichts zu kritisieren. Es läuft einfach.
Ja, das ist wirklich krass. Wobei, wenn man in den Spielfilm mal reinguckt, ne, das 2:0 ist schon unglaublich wichtig, weil bis dahin ist es auch statistisch total ausgeglichen. Ne? Also bis dahin sind, glaube ich, sogar die Ungarn, was Zweikämpfe angeht, die erfolgreichere Mannschaft. Es gibt ungefähr gleich viele Torabschlüsse. Es gab vorher in der ersten Halbzeit auch diese großen Chancen von den Ungarn. Also da musste die deutsche Mannschaft schon auch Widerstände überwinden. Ne?
Mhm. Hören wir nochmal İlkay Gündoğan, über den haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Diese neue Rolle wurde viel diskutiert und jetzt klappt das eben einfach wunderbar mit Toni Kroos und ihm und er, wie gesagt, aktuell Topscorer des Turniers. Und so fühlt er sich mit seiner neuen Rolle.
Je öfter man es gemeinsam macht, je öfter man gemeinsam trainiert und vor allem auch spielt, desto besser ist das Gefühl auch für den Nebenmann. Und ich glaube gerade in dieser offensiven Position, wo man oft zwischen den Ketten, zwischen der Abwehrkette und der Mittelfeldkette des Gegners sich zeigen muss und dann aber auch schon vorher irgendwo auch wissen muss, wie es weitergeht, Anschlusssituationen schaffen. Das ist nicht allzu leicht, aber das Gefühl wird immer besser, gerade mit den Jungs um mich herum. Und hoffentlich geht es so weiter.
Das hoffen wir alle, dass es so weitergeht.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Also du merkst, finde ich, richtig eine Entwicklung bei gerade auch so diesem Trio. Ne? Also jetzt ist abgefallen, dafür haben Gündoğan und Musiala so die Show gemacht. Musiala hat zwar im ersten Spiel auch getroffen, aber da war Wirtz ja auch ein ganz entscheidender Faktor. Also die drei finden sich immer mehr und das ist natürlich total wichtig. Und Gündoğans Rolle in diesem Trio ist, glaube ich, total kompliziert eigentlich, ne? Weil er ja eigentlich aus seiner Rolle hinter Havertz so ein bisschen zurückrücken muss, damit die anderen beiden zur Geltung kommen. Das funktioniert, glaube ich, mittlerweile richtig, richtig stark. Also İlkay Gündoğan war verdient Man of the Match in diesem Spiel.
Auf jeden Fall gibt es natürlich nicht wenige, die jetzt sagen, jetzt wo Deutschland auch Ungarn geschlagen hat, weil Schottland war ja immer so mit der Erwähnung, ja, aber die Schotten waren natürlich auch echt schwach und jetzt hat man auch Ungarn geschlagen. Deswegen die Frage, ist Deutschland titelreif? Ist Deutschland jetzt der Top-Favorit? Und unser Reporter Phil Hofmeister, der bei dem Spiel dabei war, der beantwortet das mal.
Also titelreif würde ich jetzt noch nicht unbedingt unterschreiben. Dafür gab es nach wie vor auch gegen die Ungarn defensiv ein paar zu viele Wackler. Aber trotzdem war es ein Spiel, das einen irgendwie mit einem wahnsinnig guten Gefühl zurücklässt, weil es so ganz anders war als das Eröffnungsspiel am Freitag gegen die Schotten. Die waren ja heillos überfordert mit dem kompletten deutschen Spiel. Und dieses Mal musste sich die DFB-Auswahl wirklich wehren, musste sich stemmen gegen wirklich unangenehme Ungarn, die physisch sehr präsent waren, die offensiv auch mutig waren. Und auch da hat die Mannschaft diesmal einen Weg gefunden, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis mit Blick auf die anstehenden weiteren Spiele und mit Blick auf die K.O.-Phase. Das Learning war einfach ein ganz besonderes gestern, weil es ein komplett konträres Spiel war zu dem gegen Schottland. Und da kann die Mannschaft und da können die Fans, glaube ich, alle eine ganze Menge rausziehen. Vor allen Dingen sehr viel Optimismus, wenn du weißt, auch solche Spiele kannst du gewinnen als deutsche Mannschaft.
Ja, war tatsächlich ein bisschen anderes Spiel als gegen Schottland, ne? Muss man ja ganz klar so sagen. Also was ich auch bemerkenswert finde, zum Beispiel Musiala, der Spieler in Deutschland oder in der deutschen Mannschaft, der die meisten Zweikämpfe zusammen mit Jonathan Tah bestritten und am Ende dann die meisten, also noch mehr als Tah, gewonnen hat. Ne? Also das zeigt auch irgendwie diese Anforderung, dass das jetzt vielleicht ein körperlicheres Match ist und so, das wurde von allen angenommen und ist auf jeden Fall echt ein gutes Zeichen für den weiteren Verlauf dieses Turniers.
Bedeutet auch, dass die Euphorie natürlich weiter wächst und die Stimmung auf den Fanmeilen ist großartig. Es war wieder voll überall und das gefällt natürlich auch dem Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Ja, das ist schon was sehr Besonderes, wenn man dann so ins Stadion fährt und die ganzen Menschen sieht, alle da natürlich nahezu gleich gekleidet oder in zwei Trikots und ja, irgendwie natürlich auch viele Menschen, die vielleicht sonst jetzt nicht im Vereinsfußball immer da sind, sind jetzt trotzdem fußballbegeistert. Das macht schon was mit einem.
Aber bei Berlin, wir fahren nach Berlin, haben sie nur leise mitgesummt wahrscheinlich, oder?
Ja, habe ich gar nicht gehört.
Ja, und es gab ja dann in Stuttgart auch sogar den angekündigten Fanmarsch von den deutschen Fans.
Ja, den gab's.
Und da müssen wir natürlich sagen, der Wille zählt.
Ja.
Und es sah auch jetzt gar nicht so schlecht aus.
War kein Holland-Style,
ehrlicherweise. Ich hätte jetzt erwartet, dass wenn die Deutschen einen Fanmarsch organisieren, gehen sie irgendwie in Zweierreihen oder es ist total organisiert. Wie in der Schule, wenn du in die Pause gehst.
Ja. Aber ja. Lässig war es auch nicht. Also lässig ist schon auch anders, ne? Oder?
Ja, aber es ist, wenn noch Luft nach oben ist, ist doch gut.
Das stimmt, ja.
Auf jeden Fall haben die Holländer darauf reagiert. Der Twitter- oder Ex-Account Oranje Fußball hat sich gemeldet und hat geschrieben, süß, ihr Deutschen.
Ja.
Ja, die haben natürlich auch stark vorgelegt mit diesem Ding da in Hamburg.
Definitiv. Ja.
Aber das schreit natürlich nach einem Kräftemessen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Und ich habe mal geguckt, wenn Deutschland Gruppenerster wird und Holland wird Zweiter hinter Frankreich, dann würden sie im Halbfinale aufeinandertreffen. Das wäre doch ein schickes Halbfinale.
Realistisch, ja.
Erstmal geht es jetzt noch für Deutschland um den Gruppensieg im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz. Und da reicht dann tatsächlich ein Punkt. am Sonntag in Frankfurt. Ja. Denn die Schweiz ist über ein Unentschieden gegen Schottland nicht hinausgekommen. 1:1 am Ende, das 1:0 für die Schotten erstmal durch ein Eigentor wieder.
Mal wieder
bei dieser Europameisterschaft, insgesamt jetzt schon 5. Und dann der Ausgleich in der 26. durch ein wunderbares Tor von Shaqiri.
Wieder so ein Fernschuss, ne? Aber wieder so ein richtig geiles Ding irgendwie da, ne? So mit dem ersten Kontakt in den Winkel rein, ja, reingeschweißt wäre falsch, weil der war ja so reingeschlänzt, so. Das, also, das ist ein richtig, richtig schönes Tor von Shaqiri. Und Fernschuss, der zweite Trend bei der EM, ja, ne?
Und dann haben wir, wenn wir das Spiel ja zusammen geguckt, dann hat Schottland weiterhin auch noch die Chance, weiterzukommen. Ich habe mir auch gesagt, wenn die jetzt kurz vor Schluss hier noch den Siegtreffer machen, das Spiel war ja in Köln, dann eröffne ich auf den Kölner Ring noch eine Bar. Denn die schottischen Fans sind, glaube ich, die, glaube ich, am meisten begeistern bisher bei der Euro. Also gut, wir sehen es hier natürlich in Köln, weil die sind hier nun mal zu Zehntausenden. Du siehst überall schottische Fans und das macht einfach Lust. Man möchte sich direkt dazusetzen und ein Bier mit denen trinken.
Ja, vor allen Dingen alles immer friedlich und entspannt und so, ne? Also es wirkt irgendwie alles so echt sehr, sehr, sehr, sehr angenehm. Also es macht Bock mit denen, ja.
Totale Bereicherung für jedes Turnier. Gucken wir noch auf das dritte Spiel von gestern. Kroatien gegen Albanien in Hamburg am Ende 2:2. Und der Mann des Spiels war Klaus Gjasula. Den kennen wir aus der Bundesliga. Der ist mit Darmstadt abgestiegen. Der machte das Eigentor zum 1:2 mit seinem ersten Ballkontakt, auch noch tragischerweise. Ja. Ne? Thema Eigentore in der 76. Und war dann aber auch derjenige, der in der 90. plus 5 den Ausgleich gemacht hat, den viel umjubelten für Albanien.
Also quasi der Kevin Schlotterbeck der EM. Weil in Bochum, der Bochumer in der Bundesliga hat das ja auch zweimal in dieser laufenden Saison gemacht. Und das ist jetzt bei der EM dann halt auch passiert. Übrigens zum zweiten Mal in der EM-Geschichte, dass das jemandem passiert. Hättest du gedacht, dass es das schon mal gab?
Ja, die EM-Geschichte ist ja lang.
Ja, es war aber 1976. Dass es das zum ersten Mal gab.
Kroatien, müssen wir noch ein Wort zu verlieren. Die haben jetzt einen Punkt nach zwei Spielen. Das war jetzt bisschen so wenig, auch nicht, ne, zu erwarten. Ja. Es ist wenig, aber 2021 bei der Euro hatten sie auch erst einen Punkt nach zwei Spielen und sind dann noch ins Achtelfinale eingezogen. Spielen jetzt auch gegen Italien, da geht es natürlich um einiges. Und damit kommen wir doch dann zum Ausblick auf heute. Denn das ist Gruppe B, Kroatien und Albanien. Und heute gibt es das zweite Spiel des zweiten Spieltages in Gruppe B. Um 21 Uhr heute Abend Spanien gegen Italien in Gelsenkirchen. Das ist ja mal so richtig klangvoll.
Das ist, glaube ich, so der EM-Klassiker, ne? Kein Spiel gab es bei Europameisterschaften häufiger als diese Paarung. Und ich freue mich total auf dieses Spiel, weil es halt auch sportlich echt irgendwie so, finde ich, wundertütig so ein bisschen ist, ne? Also, kleines Rätsel. Eine der beiden Mannschaften hat am ersten Spieltag 809 Pässe gespielt, die andere 457 Pässe. Welches Team hat wie viele Pässe gespielt?
Ja, das wird die Spanier natürlich mit den vielen Pässen.
Nein, die Italiener. Die Italiener, ja genau, es hat sich total geändert. Die Spanier haben 457 Pässe gespielt und die Italiener 809. Also es hat sich komplett umgekehrt und das hat man.
Die hatten noch gar nicht so viel Ballbesitz gegen Kroatien, die Spanier, ne?
Die Spanier hatten weniger. Zum ersten Mal seit dem EM-Finale 2008 hatte Spanien in einem EM-Spiel weniger Ballbesitz als der Gegner. Und das ist halt echt schon ein Paradigmenwechsel. Und bei den Italienern ist es genau andersrum. Die standen ja sonst immer hinten drin und haben irgendwie ein 1-0 gemacht. Und jetzt spielen die auf einmal richtig schönen Fußball durch Luciano Spalletti, den Trainer, der ja auch in Neapel gearbeitet hat. Deswegen freue ich mich total auf dieses Spiel, weil das ist so irgendwie so richtig so was Neues, finde ich.
Die Spanier wollen natürlich Revanche für das EM-Halbfinale 2021, da haben sie gegen Italien verloren. König Felipe kommt, also hoher Besuch. Und ich bei Italien finde ich es übrigens krass, das ist jetzt auch nicht neu, aber das habe ich jetzt nochmal so gelesen, dass die ja bei den beiden letzten Weltmeisterschaften gar nicht dabei waren,
ne?
Ja. Und trotzdem ist es immer noch so eine große Nation. Und jetzt eben im Duell mit Spanien in Gelsenkirchen, unser Reporter Christian Schulze, der wird bei dem Spiel dabei sein und der verrät uns mal, wird das denn so ein Leckerbissen, wie die Namen das versprechen?
Ja, das ist die große Hoffnung, ihr beiden. Und der Grund, warum ich mich auch schon mega drauf freue, klar, haben wir auch schon oft erlebt, dass so Spiele mit großer Erwartung dann doch sehr taktisch geprägt und eher langweilig sind. Umso mehr überraschen uns ja so großartige Spiele wie beispielsweise Türkei gegen Georgien. Aber ich glaube trotzdem, dass es zwischen Spanien und Italien richtig gut wird. Wir haben zumindest alle Zutaten dafür. Also der Rekord-Europameister gegen den amtierenden Europameister. Kein Duell gab es bei einer Europameisterschaft öfter. Bedeutet für mich, da spielt auch Prestige eine Rolle. Beide Teams sind erfolgreich ins Turnier reingekommen. Spanien hat beim 3-0 gegen Kroatien echt überzeugt. Und Italien hat angedeutet, was sie können, wenn sie wollen. wollen. Klar, war auch ein bisschen Glück dabei beim 2-1 gegen Albanien gerade am Ende. Ja, und natürlich haben wir jede Menge richtig, richtig guter Spieler. Also Topstürmer Morata, der erst 16-jährige Jamal und Ruiz im spanischen Mittelfeld, Barella, Chiesa oder Pellegrino in der Offensive der Italiener. Also, ich bin froh dabei zu sein und würde allen raten, einschalten.
Ja, und das Spiel ist dann wahrscheinlich das Endspiel um den Gruppensieg Spanien-Italien. Einer von den beiden wird dann sicherlich Gruppenerster.
Ja, beides Auftaktmatch gewonnen. Der Sieger aus dem Spiel wird, denke ich, auch Gruppensieger sein. Für mich leichter Favorit Spanien, aber da kann in beide Richtungen viel passieren. Also es wird, glaube ich, echt ein packendes Spiel.
Und es wird sicher stimmungsvoll in der Arena.
Das auch, ja.
So, dann haben wir heute noch zwei Spiele in Gruppe C. Um 15 Uhr Slowenien gegen Serbien. Das ist insofern nicht unwichtig, weil Gruppe C, das könnte der deutsche Achtelfinalgegner werden. Wenn Deutschland Gruppensieger wird, dann treffen wir auf den zweiten aus dieser Gruppe. Vielleicht ein Satz zu Slowenien gegen die Serben. Die Serben ja noch ohne Punkt. Slowenien hat schon einen. Bei den Serben fehlt jetzt Filip Kostic. Das ist ja die tragische Geschichte, dass er für das Turnier ausfällt. Wahrscheinlich auch kein Turnier mehr spielen wird. Ja, gegen England waren sie ein bisschen zu ängstlich. Da hätten sie auch mehr holen können fast schon in dem Spiel.
Ach, ängstlich finde ich gar nicht, sondern ihnen fehlte am Ende so ein bisschen Durchschlagskraft. Ne? Also ja. Ich finde, Serbien hat eigentlich ein überzeugendes Spiel gemacht, auch so, was so spielerische Elemente anging. Deswegen, für die ist auch Platz 2 auf jeden Fall drin in der Gruppe. Selbst der Verlierer ist am Ende auf keinen Fall weg, auch im Kampf um Platz 2. Das ist jetzt auch schon sicher. Also, es bleibt bis zum letzten Gruppenspieltag in der Gruppe spannend.
Ja, und dann haben wir eben um 18 Uhr noch Dänemark gegen England in Frankfurt. Und die Frankfurter haben ein bisschen.
Auch Wiederauflage Halbfinale 2021.
Ja, und Frankfurter haben ein bisschen Respekt, sage ich jetzt mal, vor den englischen Fans.
Wer hat denn nicht?
Es gibt böse Erinnerungen an 2006. Da haben die nämlich auf dem Römer in diesem Gerechtigkeitsbrunnen, da steht so eine Statue, die Justitia, die hat so ein Schwert in der Hand. Das haben die Engländer 2006 einfach mal geklaut und haben dann irgendwann gesagt, das Schwert seht ihr nie wieder.
Das haben sie zu Hause dann in irgendeinen Stein gesteckt oder was?
Und deswegen gab es jetzt nochmal den Hinweis, bitte klaut uns nicht schon wieder dieses Schwert. Macht irgendwie was anderes. Macht was anderes Witziges. Macht was anderes Unwitziges.
Aber Schwertklaut ist auf jeden Fall schon sehr witzig.
Aber vielleicht benehmen sich auch die englischen Fans, denn Prinz William kommt.
Oh!
Ja, und bei den Dänen kommt auch König Frederik. Also es ist ein royaler Tag heute.
Bin ich ja gespannt, was King Kane macht in dem Spiel.
Ja, mehr als ein Ballkontakt in der ersten Halbzeit wäre
zwei.
Hilfreich.
Zwei wäre schon ein Schritt nach vorne.
Die Hoffnungen ruhen natürlich auf Jude Bellingham. Er ist der erste U21-Spieler, der schon drei große Turniere gespielt hat. Wird nächste Woche Samstag übrigens 21, falls du was besorgen willst.
Da fällt mir jetzt ad hoc nichts ein. Vielleicht ein Handelsset.
Meinst du, das hat er nötig?
Nein.
Auf jeden Fall sind die Dänen auch total bereit. Und zwar auch die dänischen Fans, die in Deutschland sind, um sich die Spiele anzugucken. Die versammeln sich an einem ganz besonderen Ort. Und unsere Reporterin Anna Claire war da und hat sie mal besucht.
Hi ihr Lieben, ich bin Anna und ich stehe hier auf einem Campingplatz in Bad Dürkheim an der Weinstraße. Das ist das alles. Wir sind umgeben von Weinreben und mittendrin ist ein Campingplatz. Der besteht eigentlich aktuell nur aus roten und weißen Zelten, denn es ist das dänische Camp der Fans hier. Das ist ganz offiziell vom dänischen Fußballverband hier. Und hier übernachten alle, die die Spiele der Dänen im Stadion verfolgen wollen. Das ist wirklich sehr, sehr idyllisch hier. Wir haben einen See, es gibt einen extra Event-Space, wo ein Public Viewing ist. Und die Dänen, die haben richtig gute Laune. Heute geht's ja gegen England, das sind alle sehr aufgeregt. Wir waren dabei und haben mal geschaut, wie die Laune hier so ist. Das seht ihr alles in Folge 2 unseres Features. Folge 1 ist schon draußen in der ARD-Mediathek. Lohnt sich sehr, da reinzuschauen. Eine sehr, sehr große Empfehlung von mir.
Ja, denn die Anna und andere Kollegen und Kolleginnen von uns sind da mit Bussen in ganz Deutschland unterwegs und da werden dann entsprechende Reportagen gemacht, die sehr viel über das erzählen, was gerade so im Land passiert. Auch Guckempfehlung von uns.
Definitiv und Hörempfehlung auch. Alle Spiele dieser Europameisterschaft bekommt ihr natürlich in der Sportschau-App, aber auch in der ARD-Audiothek, wo wir gerade über die Mediathek geredet haben, gibt's auch zum Hören ARD-Audiothek und da findet ihr auch alle Spiele plus alle Podcasts, zum Beispiel auch das EM-Update, wenn ihr es hören wollt. Und ansonsten findet ihr es natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und zwar direkt morgen schon wieder.
Genau.
Dann gibt's die nächste Folge. Bis dahin, schönen EM-Tag euch.
Macht's gut.